Essen oder?
Ich muss auf jeden Fall den Laptop hier hinstellen, richtig. Ja, Sie können, glaube ich, sitzen bleiben. Ich mache hier auf dem Stehen. Mein Laptop muss ich hier irgendwo unterbringen. Ja, dann haben wir das soweit. Ja, wie gesagt, hat es mich durchaus sehr gefreut, dass dieser Arbeitskreis jetzt heute hier stattfindet. Bis jetzt war ich ja selber noch nicht dabei, aber es ist ein Thema, das eben auch sehr relevant ist zu den Sachen, die wir so machen. Deswegen wollte ich das ganz kurz vorstellen. Und insbesondere halt eben das Thema Konsistenz, darum sollte es ja, glaube ich, heute unter anderem gehen und bei uns insbesondere auch das Thema semantische Konsistenz. Da wollte ich also ganz kurz mal darauf eingehen, was wir in der Richtung gemacht haben. Das passiert bei uns halt unter anderem im Kontext von modellbasierter Softwareentwicklung. Ich glaube, da habe ich gesehen, auf dem letzten Treffen ging es auch unter anderem um das Thema modellbasierte Softwareentwicklung. Das ist für uns auch sehr relevant. Damit beschäftigen wir uns auch ja, sehr stark. Ja, ich glaube, ich muss Ihnen nicht in allzu viel Einzelheiten erklären, was dabei die Idee ist, aber nur kurz zur ja, vielleicht Wiederholung. Die Idee dabei ist natürlich, dass man nicht direkt anfängt zu programmieren, sondern zunächst einmal Modelle erstellt, die sozusagen First-Class-Citizens sind, in denen man eben beispielsweise Anforderungen dokumentieren kann. Da geht es bei uns dann oft um Sicherheitsanforderungen im Sinne von IT-Security. Und wir haben unter anderem eine Erweiterung der UML entwickelt, UML-SEC, mit dem man insbesondere Sicherheitsanforderungen dann als Annotationen in die Modelle einfügen kann. Und wir haben viel Arbeiten durchgeführt für Werkzeuge, mit denen man dann die UML-Modelle, die annotierten UML-Modelle, automatisch auf Einhaltung der eingefügten Sicherheitsanforderungen überprüfen kann. Dann geht es aber natürlich weiter. Die Modelle selber reichen natürlich nicht, weil wir am Ende ja ausführbare Software haben. Teilweise kann man natürlich aus den Modellen Code generieren. Das geht aber bislang nicht, nicht in jedem Fall. Und man muss in vielen Fällen zumindest einen Teil des Codes noch manuell erstellen. Dann kann man aber hin aus den Modellen Testfälle generieren, um die Konsistenz der Implementierung mit dem Modell zu überprüfen. Alternativ kann man dafür auch Werkzeuge verwenden, wie beispielsweise statische Analysewerkzeuge. Das ist sozusagen die statische Seite, Modelle, Source Code. Dann gibt es natürlich auch noch die Seite zur Laufzeit. Da braucht man dann auch weitere Daten, Konfigurationsdaten. Im Bereich der Sicherheit sind das beispielsweise Benutzerberechtigungen oder Firewall-Konfigurationen. Und da haben wir auch Werkzeuge entwickelt, mit denen man entweder diese Daten aus den Modellen generieren kann, sodass die Anforderungen eingehalten werden, oder wenn die Daten bereits vorliegen, man sie zumindest verifizieren kann gegenüber den in den Modellen enthaltenen Anforderungen. Und auch dann aus Sicht der Sicherheit, wenn man das alles gemacht hat, kann man sich nicht hundertprozentig sicher sein, dass die Sicherheitsanforderungen zur Laufzeit auch eingehalten werden. Je nachdem, wie paranoid man ist oder wie hoch die Sicherheitsanforderungen sind, die man hat. Theoretisch kann es beispielsweise sein, dass man zwar auf der Source-Code-Ebene die Sicherheitsanforderungen berücksichtigt hat, aber der Compiler beispielsweise infiziert ist. Da gibt es auch ein in der Literatur ganz schöne Beispiele, die gezeigt haben, ja, man kann auch den Compiler dann so manipulieren, dass der Bytecode letzten Endes dann doch wieder unsicher ist. Und so weiter ist natürlich ein Szenario, was nicht in der Praxis nicht so oft vorkommt, aber nichtsdestotrotz haben wir halt auch noch einen Ansatz entwickelt, mit dem man direkt aus den Modellen Monitore generieren kann, um die Einhaltung der Anforderungen zur Laufzeit fortlaufend zu überwachen. Und umgekehrt kann man auch aus den Laufzeitdaten, beispielsweise den Daten, die bei der Durchführung von Geschäftsprozessen erstellt werden, durch Process Mining dann wieder auf die Modelle zurückschließen. Also beispielsweise Modelle für die Geschäftsprozesse, die da zugrunde liegen waren und die die Daten produziert haben. Und Evolution heißt jetzt, dass jeder Teil von diesem Bild sich ändern kann. zu jedem Zeitpunkt. Also die Anforderungen können sich ändern, auch nachdem die Software schon implementiert wurde. Da muss man die halt eben wieder anfassen und ändern. Und alles andere kann sich ebenfalls ändern. Und naja, da sind wir dann auch schon beim Thema Konsistenz und Traceability. Also Traceability im Sinne, kann ich überhaupt nachvollziehen, wo sich die Anforderungen, die ich hier oben ermittelt habe, erstens, wie die sich in den Modellen niedergeschlagen haben und zweitens, an welchen Stellen in der Implementierung die zu finden sind, damit ich weiß, welche Stellen ich ändern muss, wenn sich die Anforderungen beispielsweise ändern, oder damit ich weiß, worauf ich die Implementierung überprüfen muss, wenn sich die Implementierung geändert hat und ich sicherstellen will, dass die Anforderungen immer noch erfüllt sind. Und das, da sind wir dann eben auch schon gleich beim Thema Konsistenz und insbesondere auch semantische Konsistenz, weil eben viele dieser Anforderungen sind letztendlich semantische Anforderungen, also gerade im Bereich IT-Sicherheit, beispielsweise Datensicherheit, Vertraulichkeit, Integrität, das sind alles Anforderungen an das Verhalten des Systems, also keine rein syntaktischen Konsistenzbedingungen, sondern halt eben semantische Konsistenz. Und damit beschäftigen wir uns eben insbesondere. Das heißt also, Evolution, ja, bedeutet, zu jedem Zeitpunkt kann sich jedes Teil von diesem Bild ändern und es stellt sich jeweils die Frage, wenn ich halt mit diesen verschiedenen Qualitätssicherungstechniken initial erstmal sichergestellt habe, dass die Anforderungen auch überall erfüllt sind und es ändert sich was, dann ist die Frage, gut, muss ich jetzt alles wieder, alle die sämtlichen Techniken wiederholen über das gesamte Software-System hinweg? Das wäre natürlich viel zu aufwendig. Und deswegen die Frage, ja, kann ich Bedingungen identifizieren an Änderungen auf der Software-Ebene beispielsweise, sodass ich dann sagen kann, dass diese Änderungen meine Anforderungen nicht verletzen, sondern nach der Änderung die Anforderungen immer noch erfüllt sind, ohne dass ich das System komplett wieder durchverifizieren muss, was eben viel zu aufwendig wäre. Das ja, möchte ich also vermeiden, oder ich möchte nur die Teile der Software erneut überprüfen, die ich wirklich überprüfen muss. Dann noch besser wäre es, wenn ich von vornherein, also bevor ich die Änderungen durchführe, auf der Modellebene entscheiden kann, ob sie negative Auswirkungen auf meine Anforderungen haben und mich gegebenenfalls dann auch entgegenentscheide. Oder wenn ich verschiedene Alternativen habe für Evolution, mich eben für die Alternative entscheiden kann, bevor ich sie durchführe, auf Basis der modellbasierten Analyse, die halt eben die wenigsten negativen Auswirkungen auf die Anforderungen hat. Oder vielleicht sogar noch weiter, noch früher in frühen Phasen des Systemdesigns mich für die Architekturalternative schon bereits entscheiden, die dann später die Evolutionen, die ich vielleicht noch gar nicht vorhersehen kann, optimal unterstützen wird, auch wieder in Hinsicht auf die semantische Konsistenz. Das sind so die Fragen, mit denen wir uns ja, beschäftigt haben.
Mhm. Das ist noch eine Folie zurück und die Architekturalternativen. Architekturalternativen für das System, was gebaut wird, oder Architekturalternativen für die Softwareumgebung, Entwicklungsumgebung, die wir benutzen, um es zu bauen?
Da meinte ich jetzt hier primär erstmal das Zielsystem, das gebaut wird. Okay. Da habe ich jetzt hier primär dann gedacht, genau. Ja. Ja. Und ja, andere Fragen noch? Dann würde ich natürlich gleich stellen, wenn es irgendwas unklar ist. Also,
wenn ich mich interessieren würde, wie Sie die Anforderungen formulieren. Sind das ganz informelle, natürlich sprachige Anforderungen oder sind die schon in irgendeiner Art und Weise strukturiert?
Genau, ich glaube, ich werde jetzt hier, weil es nur ein relativ kurzer Vortrag ist, jetzt keine konkreten Beispiele haben. Vielleicht sehen wir noch welche, aber ich sage es dann schon mal vorab als Antwort. Also in dem Kontext von dem Ansatz, den ich hier kurz angerissen habe, diese UML-Sec-Erweiterung, da funktioniert das so, dass im Rahmen der UML-Notation gibt es die Möglichkeit, von UML her schon Erweiterungen für UML zu definieren, mit Hilfe von sogenannten Stereotypen. Das sind im Prinzip Labels, die ich in UML-Modelle einfügen kann, geschrieben so in doppelten spitzen Klammern. Das sind zunächst mal einfach syntaktische Konstrukte, aber wir haben eben dafür dann auch zugehörige Bedingungen definiert und dafür kann man beispielsweise im Rahmen der UML die Object Constraint Language verwenden, OCL. Und an dem Moment sind es jetzt nicht mehr nur einfach syntaktische Dokumentationselemente, sondern damit sind dann logische Bedingungen verknüpft, für die wir dann eben auch Werkzeuge haben, mit denen man überprüfen kann, dass die Modelle diese Bedingungen tatsächlich auch einhalten, die ich auf die Weise annotiert habe. Also damit kann ich, der Nutzer muss im Prinzip nur das Stereotyp nehmen, was eigentlich nur ein Textmarker ist, das dranheften, aber das Werkzeug weiß dann gleich, welche logischen Bedingungen sich dazugehören und kann diese logischen Bedingungen dann automatisiert überprüfen, ohne dass der Nutzer selber sich mit dieser Logikebene auskennen muss. Also das ist war uns sehr wichtig bei dem Ansatz. Wir wollen einerseits in der Lage sein, auch automatische Verifikationen durchzuführen, letzten Endes eben auch formale Verifikationen, aber ohne von dem Nutzer zu verlangen, dass er selber sich mit diesen formalen Verifikationen auskennt, weil damit eben natürlich die meisten überfordert werden und das auch so aufwendig wäre, sich da einzuarbeiten.
Ja.
Genau, also es gibt eben im Rahmen von dieser OMLSEC-Erweiterung gibt es eben eine Reihe von Stereotypen, also im Prinzip Keywords, die ich an die OML-Modelle anheften kann. Das sind einfach erstmal nur englische Worte und das Werkzeug weiß dann, welche OCL-Ausdrücke dazugehören und kann diese OCL-Ausdrücke dann gegenüber dem Modell verifizieren. Und diese OCL-Ausdrücke, die mussten wir, da mussten wir uns hinsetzen und die definieren, dass die auch zu den Anforderungen tatsächlich passen und die korrekt formalisieren. Aber der Nutzer muss die nicht kennen, der muss halt nur wissen, dass Secrecy eben Vertraulichkeit sein soll und nicht, was man auf der Ebene der, der Ausführungssemantik machen muss, um das wirklich zu überprüfen. Ja, ja, genau, das kommt wo ungefähr hin. Ja, ich versuche jetzt unseren Studenten aktuell sogar gerade vor 2 Wochen in der Softwarekonstruktionsvorlesung den Leuten das beizubringen. Aber es stößt nicht auf besondere Begeisterung. ja, und na gut, aber natürlich, man muss sehen, das ist ja auch eine relativ neue Sache. Das heißt, also an der Uni hätten die Leute das sowieso erst in den letzten Jahren lernen können. So lange gibt es die OCL. Na gut, ein paar Jahre gibt es die schon, aber dass sie wirklich gelehrt wird, ist noch eher in der Minderheit, glaube ich. Ja.
Das heißt, es gibt einen festen Satz von Stereotypen, aber für jeden Stereotyp muss dann projektspezifisch das OCL formuliert sein.
Der wichtige Punkt dabei ist, dass diese Sicherheitsanforderungen zunächst erstmal universell definiert und formalisiert werden können. Also was Vertraulichkeit ist, was allgemein bedeutet, das kann ich unabhängig von dem Softwareprojekt definieren, um das es sich handelt. Ich muss dann natürlich bei dem Projekt selber sagen, welche Daten jetzt vertraulich sein sollen, aber ich muss dafür nicht den OCL-Ausdruck neu definieren, sondern der OCL-Ausdruck hat einen Platzhalter drin, also eine Variable drin, die halt eben für das Attribut steht, was tatsächlich vertraulich behalten werden soll.
Und das wird das Modell eben realisiert,
ne? Genau, ja. Okay. Ja. Also das ist eben in der Tat wichtig, dass man diese OCL-Ausdrücke nicht jeweils neu definieren muss, weil das müsste dann ja der Nutzer machen. Das wäre dann zu viel verlangt, sondern dass sie ein und für alle Mal von uns definiert worden sind. Genau.
Und dann haben wir auch ein eigenes Tool geschrieben, dass man die OCR-Ausdrücke quasi in irgendeine Sprache generiert und das dann übersetzt und auch für ihren Metamodell.
Genau. Also erstmal generell gibt es für OCL natürlich Werkzeuge, OCL-Checker, die man verwenden kann an der Stelle, ganz allgemein. Aber wir haben auch eben selber eine Werkzeuginfrastruktur entwickelt, mit dem man UML-Modelle auf Einhaltung von diesen Bedingungen auch überprüfen kann. Und eben insbesondere unter Berücksichtigung von diesen UML-Stereotypen. Genau, das Werkzeug ist Open Source und kann sich runterladen.
Ich glaube,
UML-Sec heißt der Ansatz und mittlerweile ist das Werkzeug, die aktuelle Version heißt Charisma. Ich glaube, ich habe es auf einer der nächsten Folien, kommt das vielleicht auch noch. Fahren wir nochmal weiter. Achso, da ist es ja schon, genau. Da ist auch die URL, also umeffekt.de, da geht es um den Ansatz als solches und Charisma ist eben ohne H, also einfach nur C, A, R und so weiter, ist das aktuelle Werkzeug, was wir in dem Zusammenhang einsetzen. Wer da Interesse hat, das sich mal anzuschauen, bin ich sicher, ob die aktuellen Sourcen da verlinkt sind, aber ansonsten einfach mal mir eine E-Mail schreiben, dann kann ich die auch zugänglich machen. Genau, das habe ich im Prinzip gerade auch schon gesagt, was jetzt hier steht. Ja, diese Anforderungen kann man als Stereotypen in einem UML-Modell anbringen, wie ich gerade erklärt habe. Und daraus werden dann eben diese OCL-Ausdrücke generiert, die von dem Werkzeug dann automatisch überprüft werden können. Genau, und das ist es im Wesentlichen. Und dann haben wir uns halt eben insbesondere halt mit dem Thema Evolution beschäftigt, also den Fragen, die ich vorhin schon angesprochen habe. haben uns erstmal überlegt, wie weit es Designtechniken und Architekturprinzipien gibt, die das Thema Evolution unterstützen und uns dabei helfen. Da sind wir zunächst mal auf die Designtechnik der Verfeinerung gekommen. Was hat das mit Evolution zu tun? Da ist die Idee, also Verfeinerung halt heißt erstmal, ich habe eine abstrakte Spezifikation, die kann ich verfeinern zu einer konkreteren Spezifikation. Gut, im Kontext von modellbasierter Entwicklung kennt man das unter den Stichworten beispielsweise Platform Independent Model und Platform Specific Model. Dazwischen habe ich eine Verfeinerung. Ich kann das aber auch verwenden, wenn ich beispielsweise einfach verschiedene Varianten von konkreten Spezifikationen zu einer abstrakten Spezifikation habe. Das geht dann auch in Richtung Produktlinienentwicklung, Varianten halt einer Software. Das heißt also, dann habe ich verschiedene Verfeinerungen der abstrakten Spezifikation, die vielleicht auch erstmal nur die Anforderungen angibt, die erfüllt sein sollen. Und die konkreten Spezifikationen sind dann eben verschiedene Varianten, die diese Anforderungen erfüllen. Und das Thema Evolution ist dafür relevant, insofern, als ich dann zwischen diesen verschiedenen Varianten wechseln kann, eine Evolution zwischen den verschiedenen Varianten durchführen kann. Und mit dem Verfeinerungsbegriff dann eben sagen kann, dass sie nach wie vor immer noch eine Verfeinerung der abstrakten Spezifikationen sind. Und die Frage dabei ist jetzt, wenn jetzt die Verfeinerung tatsächlich die Anforderungen bewahrt, an denen ich interessiert bin, dann kann ich eben Evolution im Sinne von Auswechseln der verschiedenen Varianten durchführen, ohne dass ich diese Varianten jeweils neu verifizieren muss. Das Problem ist nur, das ist im Allgemeinen nicht unbedingt der Fall. Also etwas überraschenderweise vielleicht ist es nicht immer so, dass Verfeinerung tatsächlich alle Verhaltensanforderungen bewahrt. Und da komme ich, glaube ich, in der nächsten Folie nochmal dazu. Das war eben eine Sache, die wir uns näher angesehen haben. Der zweite Punkt war Architekturprinzip Modularisierung. Das ist ein wichtiges Prinzip für den Kontext der Evolution, weil ich damit eben versuche, die Auswirkungen von Änderungen am System auf einzelne Teile des Systems zu beschränken. Das ist eben die Idee bei der Modularisierung. Modularisierung gibt es in verschiedenen Dimensionen, also beispielsweise in vertikaler Hinsicht. Ich kann die Softwarearchitektur übereinander schichten. Das kennt man beispielsweise von Protokollen. Da sind verschiedene Protokollebenen übereinander geschichtet. Erstmal nur die Kommunikationsebene, darüber vielleicht eben das Sicherheitsprotokoll, wie beispielsweise SSL. Es gibt auch in horizontaler Hinsicht beispielsweise Stichwort komponentenorientierte Architekturen oder etwas aktueller dienstorientierte oder aspektorientierte Architekturen. Also auch wieder jeweils eine Form von Modularisierung. Und für diese verschiedenen Arten von Modularisierung haben wir uns auch wieder angeschaut, unter welchen Bedingungen Sicherheitsanforderungen tatsächlich modular sind. Und auch da ist es so, dass es im Allgemeinen nicht unbedingt der Fall sein muss. Da komme ich gleich auch nochmal kurz auf einer Folie zu. Und deswegen muss man sich eben damit beschäftigen, unter welchen Bedingungen dann diese Anforderungen dann doch modular sind. Im Allgemeinen sind sie es nicht, sondern man muss halt eben tatsächlich dafür extra Bedingungen finden. Noch kurz in zwei Folien mit ein paar Einzelheiten zu diesen Resultaten. Also einmal das Thema Verfeinerung. Wie gesagt, ist es im Allgemeinen leider nicht so, dass Verfeinerung immer Verhaltensanforderungen bewahren muss. Das ist auch in der Literatur diskutiert worden unter dem Stichwort Verfeinerungsparadox. Ein Papier von dem Bill Roscoe, der mit der Prozessalgebra CSB arbeitet, also eine formale Methode, und auch im Bereich IT-Security, hat eben da in einem Papier das Problem festgestellt, dass es in dem Ansatz eben tatsächlich die Verfeinerung nicht Sicherheitsanforderungen immer bewahrt hat. Das Problem jetzt speziell im Bereich IT-Security ist oft, dass man da zwei Arten von Nichtigkeitsmus miteinander vermischt. Also einmal den man zur Spezifikationszeit verwenden will, um eine Unterspezifikation des Systems zu erstellen. Also eine Spezifikation, die erstmal abstrakt ist, wo ich mich auf die Einzelheiten noch nicht festlegen will, ganz bewusst. Und diese Art von Nichtigkeitsmus will ich dann später durch Verfeinerung verringern. Irgendwann muss ich mich ja festlegen, wie ich das jetzt wirklich implementieren will. Die andere Art von Nichtdeterminismus ist die, die ich zur Laufzeit tatsächlich noch benötige, um Sicherheit zu realisieren im Sinne von IT-Security, beispielsweise Generierung von Zufallszahlen oder von kryptografischen Schlüsseln, das ist ja auch eine Art von Nichtdeterminismus. Und der soll natürlich erhalten bleiben, das garantiert eben die Sicherheit zur Laufzeit. Wenn ich die beiden Arten von Nichtdeterminismus miteinander vermische und dann verringere durch Verfeinerung, dann habe ich natürlich ein Problem. Wenn man das so sieht, dann könnte man sich sagen, naja klar, dann muss ich das halt nicht tun. Das ist ja schon liegt praktisch auf der Hand, dass ich dann diese beiden Arten trennen sollte von Nichtzyklismus. Und das haben wir dann halt eben auch gemacht. Und in dem Zusammenhang waren wir dann eben in der Lage zu zeigen, dass unser Verfeinerungsbegriff eben in der Tat dann Verhaltensanforderungen, also diese Sicherheitsanforderungen sogar nur bewahrt hat.
Wenn jetzt mit Nachweis mittels formaler Semantik, sollen das dann mit Beweisapplikationen oder wird das mit Bottlechecking gemacht? Wie weisen Sie das nach?
Genau, das haben wir in dem Fall nicht mit Modelchecking gemacht. Wir verwenden zwar Modelchecking in dem Werkzeug, um ein Modell auf Einhaltung von den Anforderungen zu überprüfen, aber diese Art von Resultate sind sozusagen Meta-Resultate, die werden ja nicht durchgeführt, wenn ein konkretes Modell verifiziert wird, sondern die haben wir sozusagen in, a priori durchgeführt, um halt eben diesen, diese Informationen dann ausnutzen zu können. Und dafür haben wir eine formale Semantik, also Ausführungssemantik von dem Fragment von UML selber erstellt, das wir hier verwenden für den UML-Sec-Ansatz. Das ist nur ein vereinfachtes Fragment, weil die UML natürlich sehr komplex ist, aber auch viele Notationselemente beinhaltet, die man normalerweise eigentlich auch gar nicht braucht. Und um da die Arbeit ein bisschen zu erleichtern, haben wir uns auf ein Fragment eingeschränkt und dafür halt eine Semantik definiert. In dem Fall auf Basis von Abstract State Machines. Und auf der Basis waren wir in der Lage, halt diese Art von Resultate eben allgemein nachzuweisen.
Also sind die Eigenschaften letzten Endes Invarianten, die erhalten bleiben müssen nach der Verfeinerung?
Genau, ja.
Okay. Da gibt es ja Ansätze, wo man sowas auch beweisen kann. Habt ihr darüber überlegt, eine Transformation in einen Algorithmus zu machen, um dann da Beweise zu nutzen, diese Eigenschaften wirklich beweistechnisch nachzuweisen?
Genau, die Frage ist jetzt, meinen Sie jetzt diese Meta-Resultate, also allgemein zu beweisen oder wenn ich das Modell verifizieren will?
Das
wird
doch schon ganz konkret, wenn Sie das Modell verifizieren wollen.
Okay, und dann die nächste Frage ist, was Sie jetzt mit Beweiser meinen. Also was wir verwenden, sind beispielsweise automatische Theorembeweiser für Logik erster Stufe, wie beispielsweise den Spaß-Theorembeweiser. Sowas verwenden wir schon.
Okay.
Aber was wir jetzt hier nicht einsetzen, sind interaktive Theorembeweiser, weil die eben vom Nutzer zur Anwendungszeit erfordern würden, halt wirklich sich interaktiv mit dem Theorembeweiser auseinanderzusetzen. Und das wollen wir halt eben, genau, das wollen wir von dem Nutzer nicht verlangen
an der Stelle. Okay.
Aber automatische Theorembeweise, also vollautomatische Theorembeweise setzen wir auch ein, alternativ für die Model-Checker. Genau.
Okay.
Ja?
Nutzer ist dann der Software-Entwickler.
Genau, ja. Die Idee ist, dass diese den UML-Sec-Ansatz der Softwareentwickler einsetzt, der eben UML-Modell für das Software-System erstellt, das entwickelt werden soll. Und der muss natürlich zumindest wissen, was die Sicherheitsanforderungen sein sollen, die das System erfüllen soll, und muss die UML-Sec-Notation kennen, um die richtigen Stereotypen dann da einzufügen. Aber das ist im Prinzip das Ziel, dass das eben die gesamten Voraussetzungen sind, die wir an den Nutzer haben müssen. Ja?
Häufig ja auch dann explizit, oder auf Verfeinerungsebene habe ich häufig auch andere Inhalte. Das heißt, es gibt häufig zwischen den Verallgemeinern und den Verfeinerungen von der Sache her Unterschiede. Weil der Abstrakte sich einfach was wechselt.
Ja.
Das kenne ich im Gebirge, sieht bei uns nicht so genau aus, aber bei Antikulturentwicklung oder auch bei der allgemeinen Informationssystementwicklung, da ist das sehr typisch, dass man einfach Informationen weglässt. Das ist natürlich beim Modellieren natürlich auch, aber gerade bei Verfeinerungen. Das heißt, ich habe immer Inkonsistenzen. Wie geht ihr damit um?
Genau. Also erstmal der Hinweis ist, es ist richtig, es gibt verschiedene Arten von Verfeinerung. Worum es jetzt hier geht, ist vielleicht eine spezielle Art von Verfeinerung, wo man halt eben wirklich eine Menge von verschiedenen möglichen Systemverhalten hat und diese Menge verringert man einfach. Und das ist jetzt, was ich jetzt hier mit Verfeinerung meine. Es gibt aber auch, und das ist das, was ich hier unter Modularisierung laufen habe, könnte man auch als eine Art von Verfeinerung auffassen, zumindest das Beispiel, was hier unten zu sehen ist. Könnte man auch, manche Leute nennen das Action Refinement, das heißt also, ich habe in diesem Fall eine Komponente P1, die verfeinere ich, indem ich jetzt nicht nur einfach das mögliche Verhalten einschränke, sondern indem ich mehr Informationen hinzufüge, wie du es im Prinzip gerade gesagt hast. Also hier habe ich jetzt hier drei Teilkomponenten auf einmal, wo diese beiden Teilkomponenten vermutlich Informationen beinhalten, die man vorher nicht hatte. Also irgendwie eine Schnittstelle, zwei Schnittstellenkomponenten beispielsweise. Das läuft jetzt bei diesem Beispiel bei mir jetzt eher mehr unter dem Thema Modularisierung. Weil im Prinzip man die Idee hierbei ist, ich habe ursprünglich eine Komponente und die wird jetzt eben verfeinert in gewisser Weise in drei Teilkomponenten auf eine modulare Art und Weise. Und auch hier haben wir jetzt eben wieder separate Ergebnisse erarbeitet, die eben dazu führen, dass die gegebene Sicherheitsanforderung jetzt hier wieder erfüllt ist. Und da verwenden wir einen Ansatz, der heißt eben Rely-Guarantee-Formalisierung oder auch, ich glaube, Assume-Guarantee-Alternativ. Da ist die Idee dabei, dass ich, wenn ich eine Anforderung an eine Komponente spezifizieren will, dann hat die im Prinzip die Form, dass ich zunächst mal natürlich eine Annahme an die Umgebung der Komponente machen muss, um dann zu sagen, dass unter dieser Annahme, wenn diese Annahme erfüllt ist, die Komponente eben auch ihre eigene Bedingung erfüllen muss. Liegt eigentlich auch auf der Hand, dass das Sinn macht, das so zu tun. Das läuft halt eben unter dem Stichwort Rely Guarantee unter anderem. Und den Ansatz haben wir jetzt auch hier eingesetzt, um da jetzt konkret halt eben bezogen auf Sicherheitsanforderungen und in eben speziellen Situationen halt diese Art von Bewahrung von Sicherheitsanforderungen zu haben. Und jetzt vielleicht zurück auf die Antwort zu kommen, auf die Frage zu kommen, dafür haben wir uns eben verschiedene Szenarien angeschaut. Also in dem Szenario, wo man jetzt eben eine solche Komponente hat, die so unterteilt wird, sodass hier tatsächlich Informationen dazukommen, dann muss man jetzt hier natürlich Annahmen an diese Komponenten machen, die dazukommen. Also das ich kann natürlich nicht darauf verzichten, an die irgendwelche Annahmen zu machen, weil wenn die beispielsweise jetzt die Sicherheitsanforderungen selber schon durchbrechen, also wenn es beispielsweise um Vertraulichkeit geht, wenn jetzt diese Komponente D die vertraulichen Daten unverschlüsselt auf Internet verschickt, dann hilft es mir auch nicht, dass P1 und P2 beide sicher sind, sondern dann ist das Ganze insgesamt genommen unsicher und deswegen muss ich tatsächlich auch Anforderungen an diese neuen Komponenten machen, die da eingefügt werden. Da komme ich nicht drum herum, das ist halt einfach so. Und das wird man auch nie vermeiden können, egal welchen Ansatz man da verwendet an der Stelle. Und je nachdem, also da haben wir eben uns überlegt, welche Anforderungen das sein können und da auch eben wieder allgemeine Meta-Resultate erarbeitet, die man dann auch wieder eben einsetzen kann. Die Beweise dafür muss man natürlich auch wieder nicht verstehen, wenn man den Ansatz einsetzen will, sondern die sind auch wieder in unserem Werkzeug halt eben hart kodiert, diese Resultate, von denen wir jetzt hier ein Beispiel sehen.
Habe ich nochmal eine Verständnisfrage. Mhm. Wenn ich das Bild jetzt sehe, das heißt, P1 wurde nach P2 verfeinert und D und U tauchen nur in der Verfeinerung auf. Sind jetzt D und U Teil der Verfeinerung oder wo kommen
genau, die her? So würde ich das eben auch sehen, dass P und 1 wird verfeinert in die Komposition von D, P2 und U. Ja, wobei man natürlich jetzt D und U so sehen kann als Art von Schnittstellen, Implementierungen. Insofern, einerseits ist es ein bisschen irreführend vielleicht, also streng formal gesehen würde man sagen, dass P1 verfeinert wird in die Komposition der drei Komponenten, aber von der Softwaretechnik her gesehen würde man da vermutlich dann schon intuitiv unterscheiden, dass D und U zwei Schnittstellenkomponenten sind und das tatsächliche Verhalten, was jetzt hier umgesetzt werden soll, das findet sich dann eben bei P2. Aber bezogen auf die Analyse ist es letzten Endes egal, da muss ich tatsächlich die Komposition aus den dreien betrachten.
Und das heißt damit für P1 Rely-Guarantee-Bedingungen? Also das, sag ich mal, das ist ja so irgendwie Pre-Conditions, Pro-Conditions und das ist genau dasselbe, aber so in der Art.
Genau, ja,
es geht in das heißt, und die müssen dann auch für DP2 und individuell gelten oder für alles zusammen?
Gut. Mit den Schnittstellen. Genau, also da muss man jetzt dann eben sehr genau hinschauen. Also hier ist ein Beispielresultat, wo man die Bedingung macht, dass im Prinzip D, U und P2 halt eben eine bestimmte Bedingung erfüllen, die jetzt hier ziemlich technisch ist. Deswegen will ich jetzt hier auf die Einzelheiten gar nicht so eingehen.
Okay.
Und wie gesagt, der Nutzer muss diese Resultate auch nicht kennen, sondern es ist halt nur wichtig, dass das Werkzeug also eine Art Bibliothek an solchen Resultaten zur Verfügung hat und jeweils entscheiden kann, ob es ein Resultat gibt, was an dieser Stelle jetzt tatsächlich einsetzbar ist und das dann eben auch automatisch einsetzt. Also ohne, dass der Nutzer jetzt da verstehen muss, warum das jetzt funktioniert und unter welchen Bedingungen das funktioniert.
Aber was bleibt für den Nutzer übrig? Was muss der Nutzer dann noch machen? Muss der dann D, P2 und U individuell implementieren?
Also im Prinzip ist das, was ich hier jetzt erzähle, von dem Nutzer komplett weggekapselt. Das heißt also, das hilft im letzten Endes nur dem Werkzeug, um eine effizientere Reverifikation des Modells nach der Änderung zu machen. Und okay. der Nutzer merkt es nur insofern, als die erneute Verifikation schneller durchgeht, als wenn man das wirklich komplett durchverifizieren würde.
Okay.
Aber er muss jetzt die Resultate dann nicht verstehen, die ich jetzt hier vorstelle. Und muss auch eben die muss ich auch in Hinsicht auf diese Architektur nicht dadurch einschränken lassen.
Der Nutzer muss nicht alles mathematisch aufschreiben, weil er auch nicht aufschreibt, das Konzept überlegt hat, für zeitlich schreiben,
genau.
Ich habe gemerkt, dass die meisten Leute ja gar nicht Schluss haben, wenn die mathematischen Konzepte aufgeschreibt wurden.
Genau. Genau, das ist, ja, also ich komme übrigens auch, den Herr Rumpel kenne ich auch noch sehr gut, viele Grüße an ihn. Wir kommen aus derselben Schule in gewisser Weise, von dem Manfred Breu aus München, da war ich auch noch vor einigen Jahren. Fokusansatz kenne ich auch sehr gut, finde ich auch sehr interessant, aber genauso wie Sie gerade gesagt haben, das ist halt eine formale Methode, die von dem Nutzer doch ein gewisses mathematisch-logisches Verständnis erfordert und das kann man halt eben nicht bei jedem Softwareentwickler erwarten, sage ich mal so. Also entweder sie bringen es nicht von vornherein mit und zum anderen, sie wollen auch nicht die Zeit investieren, sich das beizubringen. Deswegen im Prinzip, für die formalen Grundlagen verwenden wir auch unter anderem alternativ, könnte man auch Fokus verwenden, aber wir haben das Ziel, das eben vom Nutzer wegzukapseln, und weil der mit den Einzelheiten eben überfordert wäre. Genau. Okay, ja, soweit zu ein paar Resultaten hinsichtlich Verfeinerung und Modularisierung, aber wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, das sind Resultate, die der Nutzer nicht kennen muss, sondern die verwenden wir, um zu erreichen, dass das Werkzeug bei der erneuten Verifikation schneller sein kann, als wenn man das Modell komplett wieder durchverifizieren müsste, ohne solche Resultate zu haben. Da gibt es aber noch weitere Resultate, die halt eben durch diese Idee motiviert sind. Also jeweils wieder das Szenario, ich habe ein Modell, das zunächst mal die Anforderung erfüllt. Dieses Modell ändert sich und die Frage ist, ob es die Anforderung immer noch erfüllt. Also das ist immer noch dasselbe Szenario. Hier ist aber ein etwas anderer Ansatz, nennen wir differenzbasierte Verifikation. Die Idee ist jetzt, dass man... Also auch wieder das Ziel zu vermeiden, das neue Modell komplett durchverifizieren zu müssen. Und die Idee ist, dass man jetzt nur die Differenzen zwischen dem alten und dem neuen Modell anschaut und auf Basis dieser Differenzen versucht zu entscheiden, auch wiederum, ob diese Änderungen die Sicherheitsanforderungen bewahren oder verletzen. Und das geht im Prinzip in eine ähnliche Richtung wie die Resultate auf den letzten Folien, aber jetzt mehr in etwas syntaktischer Hinsicht. Also haben wir beispielsweise Resultate auf der Ebene der formalen Semantik für diese Modelle, wo es eben wirklich dann syntaktisch darum geht, dass da eben bestimmte Notationselemente beispielsweise dazukommen oder gelöscht werden und die Frage, unter welchen Bedingungen das sich auf die Erfüllung der Anforderungen auswirkt. Und da haben wir auch einen werkzeuggeschützten Ansatz erarbeitet, und auch unter Verwendung von Werkzeugen von Kollegen, beispielsweise gibt es das Werkzeug VDIF von dem Kollegen Udo Kelter aus Wieden, mit dem man tatsächlich solche Differenzen zwischen Modellen berechnen kann. Und diese Differenzen verwenden wir dann, um mithilfe solcher allgemeiner Resultate auch wieder entscheiden zu können, ob diese Differenz jetzt die Sicherheitsanforderungen verletzt oder bewahrt. Und in dem Moment, wo sie bewahrt werden, ist man dann schon fertig und hat tatsächlich auch erheblich an Performance gewonnen, weil eben die differenzbasierte Verifikation sehr viel schneller geht als die Verifikation des kompletten Modells. Vorausgesetzt natürlich, dass die Menge der Änderungen im Vergleich zur Modellgröße sich in Grenzen hält. Wenn sich alles ändert, dann hat man natürlich dabei nichts gewonnen. Ja.
Im Modellvergleich habe ich eine Frage, hängt sich das dann in das Werkzeug rein und nimmt sich dann die atomaren Änderungen am Modell mit oder geht das tatsächlich mit reinkorrieren anders, der dann hinter zwei Stufen, die zum Beispiel eingesetzt sind, einfach mit einmal
Ja, das ist eine gute Frage. Also beide Ansätze sind möglich und interessant. Dieses Werkzeug wieder von dem Herrn Kelter macht das Letztere. Das heißt also, da hat man im Prinzip zwei Modelle gegeben. Und man vergleicht die einfach, so wie man das beispielsweise bei CVS auch machen würde mit Textdateien. Und das funktioniert auch auf jeden Fall, wobei natürlich man an der Stelle nicht die Informationen verwendet, dass sich das eine Modell tatsächlich aus dem anderen Modell ergeben hat, indem man bestimmte Schritte durchgeführt hat. Und das ist ein anderer Ansatz, alternativer Ansatz. Ich glaube, der Kollege Alexander Egejet aus Linz hat sich beispielsweise mal mit dem Ansatz auch beschäftigt. Den haben wir jetzt hier noch nicht eingebunden, ist aber auch ein interessanter Ansatz. Der hat tatsächlich dann mal einen UML-Editor aufgebaut, ich glaube Rational Rows, um auf der Basis dann wirklich jeden Klick mehr oder weniger, also jede Modelländerung mit nachvollziehen zu können. Auf diese Weise bekommt man natürlich dann erstens auch die Differenz, aber man bekommt eben auch die mehr Informationen letzten Endes. Man weiß also, welches Element im alten Modell sich zu welchem Element im neuen Modell hinentwickelt hat. Diese Informationen bekommt man nicht unbedingt, wenn man einfach die beiden Modelle vergleicht. Weil da im Zweifelsfall kann es dann schon sein, dass es nicht klar ist, ob dieses Modellelement in die eine Stelle gewandert ist oder in die andere. Hat man bei CVS auch manchmal, wenn man wirklich viele wilde Änderungen macht, dass er da durcheinander kommt und die nicht wirklich exakt nachvollziehen kann. Aber ja, kurz gesagt, die beide Änderungen sind möglich. Jedes verwendet den zweiten Ansatz, aber es gibt auch Ansätze, die den ersten Ansatz verwenden. Genau.
Das Problem ist auch dann, dass der Semantik, also dass die Semantik, die hinterher einen verloren ist, dadurch, dass man eigentlich nur einen Rest den praktischen Vergleich macht,
ja,
dass man das hinterher noch draufpacken muss.
Also genau.
Weil das die Semantic Listing ist, das dann dafür schon mit drin, also dass man jetzt sagt, ich vergleiche natürlich State Machine und dadurch, dass ich da sozusagen auf die semantische Ebene gebe und nicht nur sage, ich habe Knoten in einem AFC. Mhm. Weil ich das XML verglichen habe oder irgendwie sowas. Das ist ja dann quasi erst der. Haben Sie das dann auf das Ziel entwickelt oder gab es bei dem Wertbestand schon nicht?
Also, wir haben an der Stelle eben verwendet, dass man diese Modelldifferenzen bekommt. Und ja, also die Herausforderung an der Stelle ist eben in der Tat, dann diese Modelldifferenzen dann halt in Bezug zu den semantischen Änderungen zu stellen. Und das ist sicherlich eine größere Herausforderung, wenn man eben den Ansatz nimmt, der einfach nur die Differenz von zwei Modellen berechnet, ohne auszunutzen, dass es und auf welche Art und Weise das eine Modell aus dem anderen hervorgegangen ist. Also insofern ist das eine Sache, die haben wir uns noch nicht konkret angeschaut, aber die wäre auch für uns sehr interessant, den alternativen Ansatz sich anzusehen, wo man tatsächlich Schritt für Schritt nachvollziehen kann, wie sich das eine Modell zum anderen hin entwickelt hat und auf die Weise eben noch zusätzliche Informationen bekommt. Und hier?
Diese eine Art, mit Differenzen umzugehen, auf mehr semantischer Ebene, vielleicht als ich jetzt aktuell gerade das Thema war, aber scheint mir doch der Schwerpunkt zu sein, also was bei mir im aktuellen Anspruch steht, das Referenzieren. Das heißt, diesen Bezug herzustellen, ob man das jetzt als Credibility bezeichnet oder als Abhängigkeit, das scheint mir der kritische Punkt zu sein.
Genau, das ist eine Form von Credibility an der Stelle, genau.
Ja. Nach meiner Erfahrung dann schwierig im Entwurf, also fangen wir anders mal an. Beim Entwurf mache ich ja den Übergang vom Problembereich zu Lösungsbereich.
Mhm.
Diese Zuordnung, welche Änderungen wirkt sich daraus aus, lebt ja davon, dass ich dann wirklich diese Referenzen oder Credibility, die ich dann halt habe, da Problembereiche, Lösungsbereiche, wo unterschiedliche Dinge darstellt, ist eigentlich aus meiner Sicht häufig das Problem, ist die Referenz richtig. Wenn ich jetzt verifizieren möchte, wie er das macht, hier, ist für mich die Frage, ob ich das viel kritischere auf die Credibility bin, als ob dann der Beweis durchläuft. So, wie geht er mit diesem Problem um?
Ja, wobei, okay, dass die Zuordnung zwischen Anforderung und Modell korrekt ist, das ist ja schon in dem Moment wichtig, wo ich mich noch gar nicht mit Evolution beschäftige, sondern einfach nur ein UML-Modell habe, wo ich dann beispielsweise UML-Sex-Stereotypen einfüge. Das heißt, also, selbst wenn sich das Modell noch gar nicht ändert, muss man an der Stelle schon davon ausgehen können, dass das korrekt ist. Also das erstmal, gut, wo fängt das an? Also erstmal, dass der... Okay.
Nehmen wir mal an, das sei korrekt.
Ja.
Das ist bei normaler Softwareänderung, jetzt mal ohne Security, wie gesagt, das ist nicht mein Gebiet, dann habe ich ja auch diese Frage in Textanalyse. Ich habe eine Änderung, hatte der Entwickler jetzt alles gesehen, was er, angenommen, es gibt diese Stellen, die er ändern muss, die irgendwie betroffen sind, und selbst hat er erkannt, und die Dieter hat er aus irgendwelchen Gründen nicht erkannt. So, das Problem würde jetzt aber, so wie ich das hier verstehe, ja bleiben. Wenn ich jetzt mitbekomme, ja, es gibt also sechs Stellen, wo ich die Referenz, wo ich irgendwas betroffen ist, zum Beispiel ich muss die Referenz, eine neue Referenz einfügen, dann würde der Beweiser das finden. Und bei der 7 dann möglicherweise nicht, oder nicht das sein.
Okay, überlegen. Also was der dieser ohne Tech-Ansatz erstmal macht, ist, dass ich habe ein Modell, da füge ich eine Sicherheitsanforderung ein, die sich auf bestimmte Elemente in dem Modell bezieht. Also beispielsweise ein Attribut soll vertraulich bleiben und das Werkzeug verifiziert dann, dass dieses Attribut tatsächlich vertraulich bleibt, wenn sich das System so verhält, wie das Verhaltensmodell ist definiert. So, jetzt, wenn in dem Moment, wenn ich jetzt was ändere, dann auch in dem geänderten Modell wird dann das Werkzeug wieder überprüfen, ob jetzt das Attribut, was da als vertraulich gekennzeichnet ist, ob das bezüglich des Verhaltens, was spezifiziert ist, auch wirklich vertraulich bleibt. Jetzt ist die Frage, was kann man während der Änderung noch alles falsch machen? Man kann natürlich vergessen, beispielsweise die Änderung, die bedeutet vielleicht, dass noch ein neues Attribut dazukommt, das auch vertraulich bleiben soll. Und daran hätte der Entwickler denken müssen, hat aber vergessen. Da können wir dann nicht helfen, dummerweise, weil das Werkzeug kann ja nur die Anforderungen überprüfen, die eingefügt wurden. Wenn also eine Anforderung vergessen wurde, dann weiß das Werkzeug nicht, dass sie vergessen wurde und überprüft auch nichts. Und das ist also dann sozusagen der blinde Blind Spot sozusagen. Also das Werkzeug hat eben nicht den Anspruch zu verhindern, dass der Nutzer vergisst, eine Anforderung einzufügen, die er hätte einfügen sollen. Das können wir von dem Werkzeug nicht erwarten. Das Problem muss man irgendwie anders behandeln. Sondern eben nur, was dann daraus sich ergibt.
Bei Anforderungen ist das ziemlich klar, aber beim Entwurf, also bei der Umsetzung in eine technische Lösung,
ja,
ist das ja auch, können solche Fälle ja auch vorkommen. Das ist ja eigentlich viel zentraler für den ganzen Ansatz, wenn wir das verstehen. Weil ich habe, also nehmen wir mal an, die Anforderungen haben sich in einer Form geändert. Ja, das könnte ich auch sagen, ein Attribut ist jetzt anders zu behandeln von der Security vielleicht. Und ich nehme eine andere technische Lösung, vielleicht auch die performanter ist, das ist ja vielleicht auch die Security-Anforderung, die funktioniert irgendwie anders. Ja, ich nehme vielleicht einen anderen Baustein, eine andere Bibliothek oder irgendwas anderes. Und da kann es dann sein, dass andere Dinge betroffen sind. Also das wäre diese Frage, muss ich die Referenzen ändern, die in den Entwurfsschritt, die Auswirkungen des Entwurfsschritts auf die Sicherheitsregeln, die muss ja doch dann jemand kennen. Das kann er dann von den Entwicklern verstecken. Da muss er dann angeben, wenn er eine andere Bibliothek nimmt.
Also, ganz kurz Verständnisfrage. Also, jetzt das Problem ist, beispielsweise der Entwickler hätte eine andere Bibliothek nehmen sollen, hat es aber vergessen, das zu tun. Und jetzt ist die Frage, was ist das Problem, was dann entsteht, worüber wir gerade reden? Also, kann jetzt entweder passieren, dass die Software dann gar nicht mehr funktioniert, weil er hat eben vergessen, die andere Bibliothek zu nehmen. Das ist nicht das Ziel von dem Ansatz. Wenn sie nicht funktioniert, kein Problem. Also wenn sie einfach abstürzt, dann gehen auch keine Daten verloren. Also im Sinne von Vertraulichkeit wird er nicht zerstört, ist also nicht unser Problem. Gut, Verfügbarkeit an der Stelle schon, aber wir kümmern uns typischerweise mehr so um Sachen wie Vertraulichkeit, Integrität und solche Sachen. Wenn er jetzt stattdessen sagen würde, dadurch, dass er jetzt vergessen hat, diese Bibliothek auszutauschen, entsteht jetzt ein Sicherheitsproblem. Das würde das Werkzeug aber schon finden. Also weil man hat ja dann die alte Bibliothek und dann irgendwas hat sich geändert, man hat immer noch die Sicherheitsanforderungen, dann würde das Werkzeug ja das neue Design analysieren gegenüber der Anforderungen. Und wenn da dann was aus Sicherheitsgründen nicht passt, dann ist der Anspruch zumindest, wenn das Werkzeug korrekt ist, dass das dann festgestellt wird, dass die Sicherheitsanforderung jetzt nicht mehr durch das Design unterstützt wird.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja eigentlich dieser Verfeinerungsprozess, der klar definiert ist und dementsprechend validiert werden kann.
Genau, ob man das jetzt als Verfeinerung sieht oder als Evolution, das geht da so ein bisschen ineinander über, je nachdem, ob man jetzt die Änderungen als Konkretisierung auffasst oder einfach nur als Änderungen, die jetzt nicht konkreter wird, sondern einfach nur eine konkrete Sache austauscht gegen eine andere konkrete Sache. Ob man das jetzt Verfeinerung nennt oder einfach Transformation, ist vielleicht so ein bisschen Diskussionssache an der Stelle.
Dann aber nochmal die Verständnisfrage, wie ich das verstanden habe, werden die Anforderungen ja abstrakt definiert und dann entscheidet man sich für eine konkrete Architektur, die dann sozusagen eine Stufe tiefer ist. Und das hätte ich jetzt als Verfeinerungsschritt gesehen, den man dann systematisch validieren kann.
Genau.
Also und insofern würde ich das dann halt eben bei diesem Prozess, wenn man da die Architektur austauschen würde, würde ich das jetzt verstanden, würde man Probleme erkennen.
Genau. Verifizieren, würde ich sagen.
Ja, Entschuldigung, ja.
Und was war das generell interessiert ist, wenn man eine Bibliothek überprüft hat und wird die austauschen, wie das denn man oben so erkennt, dann ihr Modell, ob das alle Anforderungen hat. Also ich nehme jetzt einen neuen Verschlüsselungsalgorithmus Ja, jetzt könnte sein, das Modul ist jetzt alles fertig bei der NSA hoch.
Genau, also das zunächst mal kann das Werkzeug natürlich erstmal nur das Modell analysieren und wenn jetzt diese Änderung im Modell mit modelliert ist, dann will das Werkzeug das finden. Wenn nicht, wenn das eine Sache ist, die irgendwie unter der Oberfläche sich befindet und ich auch gar keine Lust habe, das alles zu modellieren, wäre auch viel zu aufwendig vermutlich, dann nicht unbedingt. Also dann das Ziel ist es halt zunächst mal primär Probleme auf der Modellierungsebene zu finden.
Das heißt, der Infrastruktur wird verbraucht.
Genau, wobei man da auch jetzt schon die Möglichkeit hat, auf der Modellierungsebene, also die Infrastruktur mit zu modellieren. Also in UML sind das diese Deployment-Diagramme. Da kann ich beispielsweise spezifizieren, dass eine bestimmte Kommunikationsverbindung eine unverschlüsselte Internetverbindung ist oder eben eine verschlüsselte Internetverbindung. Und diese Information wird dann von dem Werkzeug schon auch verwendet, um die Analysen durchzuführen. Und das heißt also, wenn ich in das, im Rahmen des UML Deployment-Diagrammes dann konkret ändern würde, beispielsweise ursprünglich habe ich da eine verschlüsselte Internetverbindung gehabt und jetzt will ich eine unverschlüsselte Internetverbindung haben. Wenn ich das tatsächlich da konkret ändere, dann kann das Werkzeug das feststellen. Aber wenn eben nur, solange das eben auf der Modellierungsebene auch tatsächlich zu sehen ist. Und das gut, weil das Werkzeug sich natürlich auf das Modell beschränkt und jetzt eben nur eine Modellanalyse macht und keine Source-Code-Analyse an der Stelle. Genau, das wäre sicherlich interessant. Also beschäftigen wir schon auch damit, zu überlegen, wie man jetzt das Modell zur Implementierungsebene in Beziehung setzt. Das ist aber natürlich nicht so einfach, wie man sich vielleicht denken kann. Also man kann, dass man jetzt so automatisch das Verhalten das Verhalten, was in den State Chart modelliert werden sollte, lernen kann, indem man das System beobachtet. Ich sag mal so, das ist ein Forschungsfeld für sich. Also es gibt Leute, die dann arbeiten, auch hier ein Kollege in Dortmund, der Bernhard Steffen, der macht halt eben Lernen mit Hilfe von Automaten. Da geht eben wirklich darum, das Systemverhalten zu beobachten und automatisch zu erstellen, die eben dieses Systemverhalten widerspiegeln. Und wenn man einen solchen Ansatz einsetzt, dann könnte man eben in der Tat eben auch Änderungen auf der Implementierungsebene dann wieder auf die Modellebene hochziehen und das würde dann eben wieder zu Änderungen auf der Modellebene führen und an der Stelle könnte unser Werkzeug das dann eben auch mitverwenden. Aber das ist natürlich, je nachdem, welche Änderungen man da feststellen will, nicht so einfach, wenn man jetzt feststellen will, dass auf einmal die NSA in Frankfurt irgendwo Daten abgreifen kann, dann fürchte ich, wird man das kaum sehen, indem man halt den Netzwerktraffic beobachtet. Also, woran soll man das erkennen? Genau, also da hat natürlich jeder solche Ansatz sicherlich irgendwo Grenzen, aber gut. Ja.
Indem man bei der Verifikation ausgreifen kann, dass das passiert ist und dass der Laufzeit sicherstellt, dass nichts anderes passiert.
Genau, wenn ich Zugriff habe auf die Implementierung bei dem Knoten in Frankfurt, wo die angeblich da mitgehört haben, dann könnte ich das möglicherweise feststellen, aber den habe ich halt leider nicht.
Ja, also ich habe vor 12 Jahren mal einen Venture Capital Antrag von CIA eingereicht, weil ich gedacht habe, die interessieren sich ein bisschen für neuere Technik.
Mhm.
Und habe danach also ganz merkwürdige Kontaktanfragen gekriegt. Es ging so weit, dass dann in den USA ein Martin Rösch auftrat, der sich mit Einbruchverhinderung, Einbrucherkennung beschäftigt.
Aha.
Das fand ich aber schon ein bisschen merkwürdig. Es kann sein, dass das Fachwachsen höre, aber das hat mich schon etwas gewundert.
Ja.
Also das scheint ein ganz problematisches Thema zu sein. Und ich habe denen genau geschrieben, man kann ja bei der Verifikation aufzeichnen, was gelaufen ist, anhand von Anforderungen, die man wirklich mit Beispielen messbar gemacht hat.
Ja.
Und wenn man dann diese Informationen, die dann während des Tests mitgeschrieben werden, also während der Verifikation, wenn man diese Daten in eine Firewall reinsetzt, dann wird diese Firewall nur das zulassen, was auch während des Tests passiert ist. Und wenn irgendwas anderes passiert, bumm, geht die rote Lampe an.
Ja. Das könnte man an der Stelle einsetzen, das ist richtig, ja. Okay. Gut, dann sonst noch Fragen hierzu zu der Folie. Dann schauen wir mal weiter. Genau, also im Prinzip, da geht es jetzt nämlich auch drum. um die Frage, okay, ja, auf der Modellebene kann ich halt viel machen, aber letzten Endes bin ich ja auch an der Implementierung interessiert. Da haben wir uns natürlich schon auch in der Tat ein paar Gedanken zugemacht, auch wenn ich jetzt nicht sagen kann, dass wir da eine abschließende Antwort zu haben. Also was wir uns zunächst mal angeschaut hatten, das war ja eben tatsächlich das Thema Traceability. Das heißt also, ich habe auf der einen Seite hier ein Designmodell, dann habe ich die Implementierung dazu. Dazwischen gut, habe ich natürlich jeweils immer Beziehungen, also auf der Beziehungsebene sowohl Programme als auch Tests. Wenn sich das Design jetzt ändert durch Evolution, dann muss ich die Beziehungen halt eben zur Programmebene dann auch entsprechend nachvollziehen, also auch die Änderungen auf der Implementierungsebene nachvollziehen. Und da ist natürlich dann die große Frage, wie kriegt man das hin? Und da hatten wir uns mal angeschaut, wie man das in einem eingeschränkten Szenario machen kann. Und zwar, wo man sagt, ich lasse jetzt erstmal nur Refactoring-Operationen zu. Das ist natürlich jetzt nicht Evolution im allgemeinsten Sinne, sondern in einem sehr engen Sinne, könnte man sagen. Weil Refactoring soll ja eigentlich möglichst wenig ändern eigentlich, soll eigentlich auch das Verhalten bewahren, sondern halt eben nur bestimmte Sachen ein bisschen schöner machen oder bestimmte Sachen reparieren. Aber gut, damit hatten wir halt erstmal angefangen, uns eben diesen dieses etwas eingegrenzte Szenario anzuschauen. Und die Idee dabei war halt, dass wir eben ja ganz konkret uns die Refactoring-Operationen, die in Eclipse zur Verfügung gestellt werden, die haben wir da halt eben hergenommen und da halt eben eine Beziehung zu den Änderungen auf der Modellebene hergestellt, sodass man da halt eben eine Koevolution dann bekommen hat. Und da hatten wir auch eben auf der Werkzeugebene unsere Werkzeuginfrastruktur da hingegen erweitert. Da hatten wir in dem Zusammenhang auch dann eine kleine Fallstudie durchgeführt, im Zusammenhang mit der Java-Bibliothek Java Secure Sockets Extension. Da werden halt eben verschiedene Sicherheitsfunktionen in Java zur Verfügung gestellt, unter anderem das Sicherheitsprotokoll SSL. Und davon gibt es auch eine Open-Source-Reimplementierung, Jesse, aus historischen Gründen, weil ursprünglich halt das nicht als Open-Source zur Verfügung gestellt hatte, schon eine Reihe von Jahren her, dass es noch Closed-Source war und da hatte sich halt eben jemand hingesetzt und das reimplementiert. Und auf die Weise hatten wir eben zum einen verschiedene Versionen von JSSI und wir hatten eben auch eine größere Evolution in Form dieser Reimplementierung, Jesse. Die haben wir uns halt eben angeschaut und versucht, den Ansatz, den ich auf der letzten Folie erwähnt hatte, darauf anzuwenden. Hier sieht man so ein paar Ausschnitte aus den Resultaten. Hier links die Symbole, die auf der Modellebene auftauchen. Also hier insbesondere ein Sequenzdiagramm, was den Kern Handshake in SSL spezifiziert. Da tauchen halt verschiedene Symbole auf. C für Client, S für Server, dann haben wir hier noch anscheinend eine Protokollversion, verschiedene Zufallswerte und so weiter. Da muss man zunächst mal jetzt zuordnen, was die Entitäten auf der Source-Code-Ebene sind, die dazu korrespondieren sollen. Das ist natürlich auch eine Sache, die man korrekt machen muss, also um auf die Frage von wohin zurückzukommen. Ist auch eine Sache, die wir bislang nicht automatisiert haben. Da muss man manuell rangehen und muss natürlich auch hoffen, dass die Namen hier irgendwie verständlich sind. Wenn er stattdessen XYZ sehen würde, dann hätte man schon größere Schwierigkeiten zu erkennen, dass das eben der Client, das Attribut sein soll, dass den Client beinhaltet und so weiter. Also das ist bislang vermutlich mehr eine schwarze Kunst. De facto Software-Archäologie nennen das, glaube ich, manche Leute. Das ist sicherlich, aber besser geht es vermutlich aktuell einfach nicht. Und dann haben wir uns verschiedene Refactoring-Operationen angeschaut, um halt eben zwischen den verschiedenen Versionen wechseln zu können. Und hier halt eben diese Zeiten, die da stehen, sind halt eben die Laufzeit, die unser Werkzeug gebraucht hat, um diese Refactoring-Operationen halt über die Implementierung hinweg durchzuführen. Und eben analog gleichzeitig auf der Modellebene. Ja, soweit zu dieser Fallstudie. Dann vielleicht kurz zum Abschluss. Vorletzte Folie ist es, glaube ich. Ein paar Worte zur Validierung hatte ich im Prinzip vorhin schon angesprochen. Wir müssen natürlich sicherstellen, dass diese differenzbasierten Analysen auch korrekt sind, in dem Sinne, dass wenn ich das differenzbasiert analysiere und zum Schluss komme, dass das geänderte Modell die Anforderungen noch einhält, dann muss diese Aussage auch korrekt sein. Also es kann nicht, darf nicht sein, dass es dass in Wirklichkeit falsch ist. Und das sicherzustellen, das können wir eben auf Basis dieser formalen Semantik machen, mit im Allgemeinen Meta-Resultaten, wo wir erstmal Arbeit investieren müssen, um diese Resultate zu erarbeiten, aber die der Nutzer halt eben nicht verstehen muss und auch nicht nachvollziehen können muss. Dann zweite Frage, Vollständigkeit. Ist dieser differenzbasierte Ansatz vollständig in dem Sinne, dass jede Evolution damit behandelt werden kann? Theoretisch erstmal schon. Also man kann jede Evolution darstellen als Folge von Löschen, Ändern und Hinzufügen von Modellelementen. Also theoretisch gesehen ist die Antwort ja, wobei praktisch gesehen die Antwort ist nicht unbedingt ja, weil theoretisch kann ich natürlich zu dem leeren Modell runtergehen, indem ich alle Modellelemente rauswerfe und dann alle Modellelemente des neuen Modells hinzufügen. Das geht auch so ein bisschen in Richtung auf die Frage von vorhin. Das muss ich letzten Endes im Extremfall machen, wenn ich einfach zwei Modelle vergleiche und überhaupt nicht sehe, wie die zusammenpassen. Und dann ist mir doch nichts geholfen dabei an der Stelle. Wenn ich stattdessen halt weiß, wie ich von A nach B gekommen bin, nämlich das Ändern nachvollzogen habe, dann ist das natürlich sehr viel nützlicher, weil ich da halt eben viel mehr Resultate dann verwenden kann, die dahingehend, ob jetzt diese Änderungen die Anforderungen bewahren. Insofern Vollständigkeit theoretisch erstmal ja, aber in der Praxis ist es schon so, dass es dieser differenzbasierte Verifikationsansatz natürlich dann besonders viel Sinn macht, wenn die Menge der Änderungen im Vergleich zur Größe der Software sich irgendwo in Grenzen hält, also sehr viel kleiner ist, wenn die alte und die neue Version eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, dann hilft mir der Ansatz natürlich an der Stelle auch nicht weiter. Aber in der Situation, wo das erfüllt ist, da haben wir hier mal ein Beispielresultat für eine konkrete Sicherheitsanforderung. Hier mit einer logarithmischen Skala, da sieht man, wenn ich das Modell einfach normal reverifizieren würde, also komplett durchverifizieren würde, habe ich hier eine exponentielle Laufzeit in Abhängigkeit von der Modellgröße. Wenn ich jetzt diese differenzbasierte Verifikation verwende, ist das ein lineares Verhältnis in der Modellgröße. Also sehr viel besser an der Stelle. Aber unter der Voraussetzung, dass die Menge der Änderungen halt eben begrenzt ist. Das kommt aber durchaus vor, beispielsweise wenn ich halt eine Software habe, die prinzipiell erstmal stabil ist, aber wo eben kleinere Wartungsänderungen durchgeführt werden müssen. Oder wenn ich Qualitätssicherungen mache im Rahmen beispielsweise von Nightly Builds, wo man normalerweise auch davon ausgehen würde, dass die Änderungen, die sich innerhalb eines Tages ergeben haben, sich noch in Grenzen halten im Vergleich zur gesamten Softwaregröße. Die erste Variante wird hier so ein bisschen visualisiert. Das ist, glaube ich, irgendwie ein Linux-Kernel in den verschiedenen Versionen, wo man sehen kann, dass die hier dann doch relativ stabil geblieben sind. Und da ist eben diese Annahme, die ich hier gemacht habe, erfüllt. Gut, da genau. Also letzte Folie. Kurz Zusammenfassung, also Kontext von den Arbeiten ist eben Ansatz für modellbasierte Softwareentwicklung, insbesondere halt eben im Kontext von sicherheitskritischer Software im Sinne von IT-Security. Da haben wir uns Evolution angeschaut, also jedes Teil dieses Bildes kann sich ändern. Die Frage ist, was bedeutet das für Einhaltung der Anforderungen? Da haben wir uns unter anderem halt eben bestimmte Techniken angeschaut, wie Verfeinerung und Modularisierung, die für Evolution relevant sind und da eben Anforderungen oder Bedingungen identifiziert, unter denen diese Anforderungen bewahren. Und wir haben einen Ansatz entwickelt für differenzbasierte Verifikationen. Was ich jetzt hier im Vortrag nicht vorgestellt habe, sind noch weitere Arbeiten in Richtung der Implementierungsebene, nämlich statische Analyse und Random-Verifikation von der Implementierung. Habe ich jetzt aus Zeitgründen ausgelassen. Aber ich habe kurz erwähnt, dass wir da eben einen Ansatz entwickelt haben, mit dem man versucht, eben die Verbindung zwischen Modell- und Implementierungsebene aufrechtzuerhalten bei bestimmten eingeschränkten Arten von Änderungen. Und das Ganze ist in unserem Werkzeug implementiert worden. Wir haben gesehen, dass es da Vorteile hinsichtlich der Performance der Reverifikation gegeben hat und sind aktuell dabei, uns damit zu beschäftigen, wie man das im Kontext von Software-Evolution in Form von Migration in Cloud einsetzen kann und auch das zu versuchen anzuwenden auf das Thema Softwareproduktlinien. Ja, soweit zu meinem Vortrag. Vielen Dank nochmal für das Interesse. Wenn es noch weitere Fragen gibt, kann ich natürlich noch gerne beantworten.
separate Prozess noch schneller laufen würde, dann könnten sie ja gleich dahin kommen, dass es praktisch jedes winzige Delta nochmal durch, ne?
Genau.
Das heißt, also ist die Laufzeit des Gesamtprozesses schon was Kritisches, woran man definieren könnte, um ihren Werkzeugen die Arbeit zu erleichtern.
Genau, ja, okay. Richtig. Genau, man könnte natürlich sogar darin gehend denken, dass man, während man das UML-Modell im Editor ändert, dann gleichzeitig schon überprüft wird, ob die Änderung jetzt die Sicherheitsanforderungen verletzt. Das, so weit sind sie
ja,
laufzeitmäßig jetzt noch nicht.
Mit der blauen Kurve bleiben sie unter einer Sekunde, also da ist das Ziel schon in Reichweite.
Ja, für diese konkrete Sicherheitseigenschaft, wobei es sicherlich Sicherheitseigenschaften gibt, die schwerer zu verifizieren sind. Also das ist jetzt eine Eigenschaft, die eher so eine statische Konsistenzbedingung ist. Und bei anderen hat man da schon noch längere Laufzeiten. Und, aber im Prinzip das wäre das Ziel, das sozusagen online verifizieren zu können, wobei es natürlich auch nur im begrenzten Maße Sinn macht. Also in dem Moment, wo ich irgendwie eine Linie hinzufüge, will ich natürlich nicht, dass das Werkzeug mir gleich dann sagt, dass das jetzt unsicher ist, weil ich noch den Rest auch hinzufügen muss. Also da muss man irgendwie einen Kompromiss finden. Man will nicht, dass man nach jedem Mausklick da gleich mal einen Fehler bekommt. Also genauso wenig, wie ich bei Word kein Interesse daran habe, dass wenn ich ein Wort erst halb geschrieben habe, Word mir sagt, dass es falsch geschrieben ist, weil es das Wort nicht gibt, ist mir klar, weil ich will das Wort ja erst mal zu Ende schreiben. Oder wenn ich den Satz noch nicht zu Ende geschrieben habe, dann will ich noch nicht gesagt bekommen, dass er noch grammatikalisch unkorrekt ist. Also da muss man sicherlich ein Kompromiss
machen. Ja, bei Eclipse, wenn man da investiert ist, zwischenzeitlich auch mal rechts die ganze Leitung
machen. Genau.
Rot und dann tippe ich noch ein Buchstaben noch.
Ja. Ja, gut, das würde mich, glaube ich, eher stören an der Stelle. Ist vielleicht eine Schönheitssache, aber naja.
Wobei, was mich da interessiert, ich meine, das sind ja die Details, was mich interessieren würde, ist, wie groß ist das größte System, das wir damit modelliert haben? Also das finde ich echt spannend, wenn das gut skaliert, das ist echt krass.
Genau. Ja, der Punkt, also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich da ein paar. Ich habe natürlich einen ganzen Haufen von Backup-Folien. Ah, genau. Das ist sogar schon vielleicht eine relevante Backup-Folie. Da haben wir uns mal mit dem Ansatz eine Softwarearchitektur bei Otto Germany damals angeschaut und modelliert. Und also das war eben so eine Beispielfallstudie, wo wir jetzt auch mal versucht haben, so ein bisschen quantitativ zu schauen, wie weit man da kommt. Ich kann jetzt aber so aus dem Stand nicht mehr sagen, wie groß das Modell war, das wir erstellt hatten. Wobei die Frage dahingehend, wie groß ist das, wie groß kann ein Modell, ein System sein, das man modellieren kann, das hängt natürlich davon ab, wie abstrakt ich es modelliere. Also das ist sozusagen das Rad, an dem ich drehen kann. Ich kann im Prinzip ein beliebig großes System modellieren, wenn ich beliebig abstrakt dabei bleibe. Andererseits, ich kann auch mit einem beliebig kleinen Modell überfordert sein, wenn ich versuche, in jede Einzelheit reinzugehen, bis hin letztendlich auf die Atomebene, wo ja auch jemand, ein Angreifer, versuchen könnte, das System anzugreifen. Also das sind sozusagen die beiden Dimensionen, Größe des Systems und Detailgrad. Und wenn ich an den beiden Rädchen drehen kann, dann kann ich mich praktisch in dieser zweidimensionellen Ebene kann ich mich da beliebig weit innerhalb von einer Dimension bewegen, wenn ich die andere Dimension entsprechend runterskaliere. Also insofern ist das vielleicht keine befriedigende Antwort, aber das ist so eine Beispielfallstudie, die wir gemacht hatten. Aber generell kann man sagen, dass das sicherlich schon ein Aspekt ist, den man berücksichtigen muss. Wobei es dann nicht nur darum geht, mit wie viel Komplexität unser Verifikationswerkzeug noch umgehen kann, sondern diese Modelle muss ich auch erstmal erstellen. Das kostet Zeit und dadurch kostet es Geld. Und insofern, der Nutzer in der Praxis wird vermutlich auch gar nicht das Interesse haben, ein beliebig großes System im beliebigen Detailgrad modellieren zu müssen, weil es einfach zu lange dauert. Also da wird man von daher schon eingeschränkt sein auf eine gewisse Modellgröße, was letzten Endes dann bedeutet, dass ich natürlich nur die Schwachstellen finden kann, die in dem Modell enthalten sind, und nicht die Schwachstellen finden kann, die nicht enthalten sind. Also da muss man immer natürlich realistisch bleiben, dass man damit einen Teil der Sicherheitsschwachstellen finden kann, einen anderen Teil aber nicht. Und wie groß der Anteil ist, den ich finden kann, auch das ist sicherlich schwer einzuschätzen. Aber aus unserer Sicht ist die Sache die, solange ich damit relativ effizient eine Klasse von Sicherheitsschwachstellen finden kann, dann ist das schon mal sehr nützlich, selbst wenn ich damit nicht alle Fehler finden kann. Ja.
Ich bin selbst ein sehr großer Fan von allen modellbasierten Ansätzen, aber ich kenne immer das Problem aus der Praxis, dass dann oft die Modelle irgendwo rumliegen.
Genau.
Veralten.
Ja.
Wir hatten dann auch schon viel mit in der Gruppe auch mit Reverse Engineering und so experimentiert, um eben die Sachen dann mal wieder auf den neuesten Stand zu heben.
Ja.
Wir sind jetzt ja von der Abstraktionsebene, wir sind ja also Weltdiagramm, aber wir nannten schon auch Weltmaschinen.
Mhm.
Da ist ja unterschiedlich schwer oder einfach, die Sachen vielleicht zu Reverse Engineering.
Mhm.
Haben Sie da schon mal einen Versuch gemacht und sind vielleicht gescheitert oder haben Sie was abgelernt, was man mitnehmen könnte?
Genau, das ist sicherlich mit einer der größten Herausforderungen, wie Sie gesagt haben, dass sich die Software ändert, die Implementierung ändert und die Modelle nicht mehr nachgezogen werden, weil das letzten Endes auch Zeit kostet und damit Geld. Also im Prinzip haben Sie es schon gesagt, man kann versuchen, damit eben durch Reverse Engineering umzugehen. Das funktioniert, ja, vermutlich mehr oder weniger gut, sage ich mal so. Wir haben uns, was wir uns auch mal angeschaut haben, war ein Ansatz, den ich am Anfang auch kurz erwähnt hatte, das heißt Process Mining. Der Herr van der Alst ist da sehr aktiv, TU Eindhoven, wo man versucht, aus den Daten, die während der Durchführung eines Geschäftsprozesses generiert werden, auf das Geschäftsprozessmodell zurückzuschließen. Und das ist sicherlich ein sehr interessanter Ansatz, wobei auch der sicherlich keine silberne Kugel ist, funktioniert. Man hat dann Schwierigkeiten, wenn die Daten, die da anfallen, auf sehr niedriger Abstraktionsebene sind und man erstmal Schwierigkeiten hat, die Daten aufzubereiten, um sie in Beziehung zu setzen zu den Aktivitäten in einem Geschäftsprozessmodell. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Ich denke mal, ja, aktuell kann man da noch nicht erwarten, dass das wirklich vollautomatisch funktionieren würde. Das heißt an der Stelle auch wieder manueller Aufwand. Die Situation wird natürlich dann einfacher, wenn ich so weit wie möglich versuche, aus den Modellen den Code zu generieren, weil dann müsste ich eben nur noch die Modelle ändern und wieder auf den Knopf drücken. Also soweit das geht, sollte man das versuchen. Geht natürlich heutzutage nicht in jedem Fall und das hilft mir nicht bei Altsystemen weiter, die eben nicht so entwickelt worden sind. Also ja, ich denke, ich hatte auch keine vollständige Antwort oder das ist kein Problem.
Wir haben manchmal dann, wie gesagt, für dieses Projekt definieren wir zum Beispiel manche Konsequenz, es muss im Code und im Modell Entsprechungen geben. Und wenn die Entsprechung nicht stimmt, dann ist es möglicherweise ein Bruch. Dann heißt es nicht automatisch, dass es inkonsistent ist, aber es könnte sein, dass etwas nicht modelliert ist oder etwas nicht abgebildet ist im Code. Also dass es da irgendwie einen Mismatch gibt.
Ja.
Und das war dann so eine Art, das generierte dann so eine Liste von Warnungen, aber das muss man natürlich dann händisch überprüfen und gucken,
ja,
ob das ein Problem ist oder nur, dass irgendwie mal was mehr.
Ja, genau.
Aber das war so unsere ganz pragmatische Herangehensweise bei dem.
Ja.
Wir hatten vorhin den Bernhard Steffen erwähnt, der auch verhalten Modelle gesehen. Das ist parallel zu dem, was der Herr von Holzen Eindhoven macht. Oder das
so. Genau, im Prinzip, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, die beiden Arbeiten beziehen sich mehr auf verschiedene Anwendungsdomänen. Also die Sachen von der ALS, da geht es tatsächlich um Geschäftsprozesse und Geschäftsprozessmodelle. Was der Kollege Steffen macht, da geht es mehr um so Sachen wie Protokolle lernen, also Kommunikationsprotokolle aus den Nachrichten lernen, die da ausgetauscht werden. Also mehr eine technische Ebene und weniger Geschäftsprozessmodell wird jetzt die Ebene. Aber im Prinzip sind es natürlich in gewisser Weise schon ähnliche Forschungsthemen.
Ja, Dinge,
ja.
Muss
genau.
Muss ne?
Ja, richtig. Mhm. Ja.
Ja. Du hast ja gesagt, dass wir mit ganzen Meta-Tests halt, also einfach kodiert, das bedeutet dann, Ihr Modell ist ja dann auch nicht erweiterbar. Das heißt, wenn es jetzt jemand nimmt und jetzt Ihr Profil.
Nee, es ist hart kodiert im Werkzeug, aber nicht im Modell. Also das Werkzeug. Im Werkzeug sind sozusagen Strategien hart kodiert, die das Werkzeug verwenden kann, um diese Reverifikation effizient durchzuführen. Aber das ist unabhängig davon, wie das UML-Modell aussieht, was ich verifizieren will. Oder es ist insofern unabhängig, als es schränkt die UML-Modelle nicht ein, die ich damit analysieren kann, sondern entweder ich habe Glück und die Strategie, die das Werkzeug implementiert hat, kann ich auf die Änderungen, die ich jetzt reverifizieren will, anwenden, dann geht das ganz schnell durch. Oder ich habe Pech und es passt nicht dazu, dann braucht das Werkzeug halt eben länger oder möglicherweise scheitert es auch an der Verifikation.
Ja, die Frage ist ja mal gleich auf das Feld, wenn man so die mathematischen Grundkenntnisse irgendwie selber rausgefunden für Eigenschaften, die sind ja dann irgendwie kostgemacht. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach Leben oder nicht, die erweitern. Weil dann muss man alles mathematisch mal machen.
Also okay, genau. Also wenn ich jetzt das Metamodell erweitern will, also wenn ich jetzt eine Sicherheitsanforderung habe, für die es noch keinen UMS-6-Stereotyp gibt beispielsweise, genau, dann müsste ich im Prinzip die Arbeit investieren, die wir jetzt für die vorhandenen Stereotypen schon investiert haben. Also müsste ich das Stereotyp definieren, ich müsste Bedingungen dazu definieren mit OCL oder wie auch immer, die eben überprüft werden soll, wenn ich das Stereotyp da einfüge, und müsste das irgendwie ins Werkzeug mit hineinarbeiten. Das wäre sicherlich eine Arbeit, die jetzt man vom durchschnittlichen Benutzer nicht erwarten würde.
OCL würde aber dann reichen, dass man auch dann irgendwie so ein Programm dann so testen machen kann.
Genau, ja.
Mhm.
Genau, das würde reichen an der Stelle. Mhm. Ja.
Und so sehr umschieben, das kannst du machen, von OCL zu der logischen
Mathe-Sprache? Genau, also für OCL, wenn man einen OCL-Ausdruck hat, da gibt es auch schon OCL-Checker, auch von Kollegen entwickelt, die eben diesen Ausdruck überprüfen können. Was wir aber auch gemacht haben, ist eben, aus einem UML-Modell mit den annotierten Sicherheitsanforderungen beispielsweise eine logische Repräsentation zu generieren, die man dann mit einer Verifikationsmaschine weiterverarbeiten kann. Also beispielsweise Formularcode, um das an PIN zu übergeben, oder eine Formel in erster Stufe, um das mit dem automatischen Theorem weiter verifizieren zu können. So, weitere Fragen oder Anmerkungen? Nein, stopp, dann haben wir soweit. Ja, vielen Dank nochmal.
Ja, jetzt ist eigentlich auch schon Mittagszeit, würde ich sagen.
Ich glaube, von der Zeit her dürfte das schon hinkommen. Jetzt können wir die Nase übergeben.